1750 war die beherrschende Gestalt des europäischen Christentums der Graf. Der Graf ist von der Graf. Grand Seigneur, der große Herr. Sein Vater stammte aus altem österreichischem Adel, aber er wuchs auf in der Lausitz bei seiner Großmutter Henriette von Gersdorf, vornehme, fromme Frau. Die Mutter hat sich sehr schnell verheiratet wieder, die Witwe Zinzendorf, mit dem Generalfeldmarschall von Natzmar, edelste preußische Familie. Also, das sind wir alle fast Stümper verglichen mit so einer. Wenn man den gestochen hat, dann ist also kein rotes Blut rausgekommen, so ein tiefblaues Blut. Wirklich alter Adel. Die Zeitgenossen sagen, als er als junger Mann seine Kavaliersreise machte nach Holland, damals war es noch so, die sumpfigen, morastigen Straßen, auch bei uns, hatten in der Mitte einen ganz schmalen Gehweg. Der war reserviert für edle Menschen, aber der junge Zinzendorf, wenn er mit seiner aufrechten, adligen Gestalt gelaufen sind, die Bürger von Amsterdam, die sonst wussten, was sie wert waren, von diesem Steig gewichen und haben Platz gemacht, dem jungen Adligen. Das feurigste Ross, das ihm angeboten wurde in Paris zum Reiten, man wollte sehen, den Deutschen, den haut's mal runter von dem Ross, aber er hat das Ross gemeistert. In Dresden, wo er nachher tätig war, hat man gewusst, er ist der geschickteste Fechter. Er konnte sich unterhalten mit Niedrig und mit Hoch. Er hat später als Seelsorger den preußischen König Friedrich Wilhelm, den Soldatenkönig, Seelsorger mit betreut und hat mit ihm ohne Angst verhandelt. Also wie der gewusst hat, was er wert ist. Um 1750 der Garten. Aber Erweckung, 100 Jahre später, Sie sind ja gerade bei auch Erweckungsgeschichte, Deutschland und Holland und Amerika wurde um 1850 aufgemischt durch den Glasfabrikanten Purcell Smith. Bisschen charismatisch, aber so die schwäbischen Gemeinschaftskreise haben gesagt, es ist viel wieder auch in sich zusammengefallen, aber insgesamt hat unser ganzes kirchliches Wesen, die ganze Christenheit auch sehr viel Belebung erfahren durch Purcell Smith, ein Stück der Friesenversammlungen, parallel in der Stadthalle, damals schon die Liederhalle, die es gab, und in der Lehrhardskirche schon strategisch gut gemacht. Purcell Smith hat in der Leonhardskirche begonnen und ein schwäbischer Pfarrer hat in der Liederhalle begonnen und dann wurde das ausgetauscht, toll übersetzt. Um 1950, weiß noch wie 1955 Billy Graham das erste Mal im Neckarstadion war vorausgegangen, eine Evangelisation in Essen, aber er hat die Christenheit belebt durch Benutzung der modernsten Medien, all das, wo früher der Teufel drin war, ob Illustrierte oder Fernsehen oder Radio. Billy Graham hat es benutzt, um Jesus bekannt zu machen. Ja, und um 2005, nachdem Eitlingen vertreten war mit der höchsten Repräsentanz in der Schleierhalle, dann muss ich sagen, wahrscheinlich Bill Heibels, vielleicht. Aber bei Bill Heibels können Sie sehen, was der Graf ausgelöst hat damals. Einer, der sein eigener Propagandaminister war, wenn schon die Zeitung nicht mitbringt, ich mache mich bekannt in aller Welt. Er auftritt als ein Herr mit einer guten Verkündigung, der das Ziel hat, Leiterschaft, es muss gute Leitung da sein. Und es muss die christlichen Gruppen und die einzelnen Kirchengemeinschaften eine überbrückende Gemeinschaft geben. Wir alle zusammen wollen aufbrechen zu neuen Ufern. Alles bei Bill Heibels Auftritt, was beim Grafen da war, das ist zu sehen. All das, was der Graf Zinzendorf eigentlich wollte, die neue Kirche aus Reformierten und Lutheranern und Baptisten und Schwenkfeldianern und Methodisten, die gab es nicht. Und die große vorbildliche Gemeinde der Herrnhuter, im Englischen heißt man sie die Moravians, die Mähren, eine kleine Kirchengemeinschaft geworden. Und trotzdem hat Gott unheimlich viel Belebung durch den Grafen gegeben, ein neuer Stil der Frömmigkeit, ein neuer Stil des Singens, ein neuer Stil des Kirchenbaus. Auf allen Gebieten einfach erkannt die Herausforderungen der Zeit. Und davon möchte ich ein bisschen Ihnen erzählen, aber zuerst schlagen wir auf in Ihren Gesangbüchern, in den schwarzen, stehen ja hinten die Lebensläufe der Liederdichter. Ist so gemacht, wenn die Predigt mal langweilig ist, kann man hinten blättern. In den Lebensläufen. Da steht unter Z von Zinzendorf, Graf Nikolaus Ludwig, geboren, dieses Kreuzchen heißt geboren, 1700 in Dresden, haben Sie Seite 50 im Anhang ist das. Im Pädagogium zur Halle unter August Hermann Franke erzogen, den haben wir uns schon ein bisschen mal angesehen, August Hermann Franke, 1721, also 21-jährig, Hof- und Justizrat in Dresden, die Großmutter Henriette von Gersdorf hätte gerne gehabt, dass er überhaupt in den Staatsdienst kommt, als Minister oder so etwas. Er nahm, ob ihres Glaubens willen, vertriebene böhmisch-mährische Brüder auf seinen Besitzungen auf, die dann die Siedlung Herrnhut gründeten. 1727 entstand daraus die sogenannte Brüdergemeine unter Leitung Zinzendorfs, der sich später in Tübingen noch zum geistlichen Amt ordinieren ließ. Bis hin zum Auftreten wusste immer Zinzendorf, wie er auftreten soll. Staatsrock, tiefblauer Gehrock. In Tübingen ist er aufgetreten, ganz demütig, nur ein schwarzer Anzug. Aber er hat dann auch den Talar angezogen, mit dem Bäckchen, mit dem Weißen. Aber drunter hat er, dass man nur ein bisschen sieht, den dänischen Dannebrog-Orden, Ordensschnalle getragen. Ein bisschen soll man auch sehen, nicht? Wenn die Heiligen auftritt, so ein Holzfäller hinten muss, wie maßgeschneidertes Holzfäller hinten, wenn schon, dann richtig, nicht? Also, ließ sich in Tübingen zum geistlichen Amt ordinieren, aus Sachsen landesverwiesen, von 1736 bis 7, 11 Jahre aus dem eigenen Heimatland ausgewiesen. Grund, weil man sagte, ja, der gibt so den Sektierern dieser Herrnhuter Gemeinde einen Platz in unserem Land. Jetzt müssen wir geschwind die Karte ansehen. Sie in Böhmen und Mähren, das den Habsburgern gehörte, lebten Reste der alten Hussiten, Anhänger von Johannes Huss, verfolgt von der katholischen Kirche, die in habsburgischen Landen protegiert war. Die waren also wirklich Märtyrer des Glaubens. Die lebten ganz stark hier so in der Gegend von Olmütz und Fulnek und ein paar von diesen verfolgten Leuten haben sich als Flüchtlinge um ihres Glaubens willen in Richtung des Kurfürstentums Sachsen bewegt und sind schließlich da an der Ecke auf den Besitzungen des Grafen Zinzendorf angelangt und haben des Herrn Hut gegründet. Der König von Sachsen, der August der Starke, hat gesagt, also um der Habsburger Willen, um der Politik Willen gefährlich, dass hier eigentlich Landesfeinde der Habsburger in der Nähe der Grenze sitzen. Was gibt denn der Zinzendorf den Unterschlupf? Gibt es doch gar nicht. Die waren über die Grafschaft Herz hier in die Oberlausitz gekommen. Ich kenne den alten Scherz mal zwischen Film und Tagen. Der Lehrer fragt in der Schule in Anwesenheit des Schulrats, welche Grafschaft ist in der Nähe von Österreich? Schüler weiß nichts Bescheid. Der Lehrer deutet auf sein Haupt, auf dem wenig Haare sind. Und meint Grafschaft Platz. Und der Schüler sagt, ah, Lausitz.
Afrika, weil die Markgrafen da oberlaut sind. Hier. Das war der Grund, dass der König von Sachsen sagt, entweder gibst du deine Siedlung Herrnhut auf, oder wirst du das Land verwiesen. Ich kann nicht Leute, die das ganze politische Gleichgewicht gefährden im Landgrafen. 11 Jahre lang war Zinzendorf als Reichsgraf des Landes verwiesen. Er wirkte in den Ostseeländern, Livland, Lettland, Kurland, sogenannten Baltikum, in Westindien, also müssen wir das mal kurz sehen, nachdem wir schon den schönen Staat hier haben, sehen wir mal. Also, Livland, Kurland, hier oben Estland, hat alles zu Fuß, der Graf gemacht. Warte nur, dass kein Koffer bei mir, weil der seine Unterwäsche mal gewechselt hat, das kennt. Hier hat man das alles mit Parfüm geschafft, damit wir die Bücher oben waschen. Dann ist er wieder nach der Westindien, da waren ja seine ersten Missionare San Juan, Sao Tome, die ging wieder nach Pennsylvanien, also unheimlich weite Reisen, die Welt durchzogen mit dem Evangelium. Ostseeländer, Westindien, Nordamerika unter Christen und Heiden, um Seelen für das Land zu werden, gestorben 1760 in Herrnhut. Bei aller inneren und äußeren Vielgestaltigkeit und Absonderlichkeit seines Wesens und Wirkens, der Reichsgraf, wenn man fragt, ja, war er immer so überlegen, der Graf? Wenn man da die Herrnhuter gefragt hätte, die haben gesagt, liebe Zeit, wenn er unangenehme Nachrichten bekommen hat, dann ist man im Besten 2 Tage lang aus dem Weg gegangen. Da konnte er sich nicht mehr halten. Wir waren schon froh, wenn er Spaziergänge machte in die Lausitz hinein und seinen Ärger abreagiert hat. Er konnte im Gottesdienst in Herrnhut, wenn eine Bank geknarrt hat oder eine Bank nicht so aufgestellt war, wie er es haben wollte, explodieren im Zorn, was der sagt, so, komm, machen wir doch keinen Gottesdienst. Also, er war ein normaler Mensch, Zinzendorf hat gesagt. Wir Christen, die wir Christen sein wollen, bringen es oft in der Moral nicht so weit wie die Weltleute, weil wir auch vom Satan angefochten sind. Also ein ganz normaler Mensch mit sehr vielen Absonderlichkeiten, über die wird man auch nachher noch reden, war er doch von einer Passion, von einer Leidenschaft erfüllt, nämlich der Liebe zu Jesus. Und von dem Drang beseelt, die darin mit ihm Gleichgesinnten zusammen. Davon zeugen seine zahlreichen und originellen Lieder, die freilich erst durch die Fassung und Auswahl seines Mitarbeiters Christian Gregor zu brauchbaren Kirchenliedern werden konnten. Und das sind einige dieser Lieder genannt. 2017 Herz und Herz vereint zusammen. Oder Christi Blut und Gerechtigkeit, das ist mein Schmuck und Ehrenkleid, damit will ich vor Gott bestehen, will ich zum Himmel wert eingehen. Jesu, geh voran auf der Lebensbahn. Wir wollen nicht verzagen am Film. Ja. Sie sehen, Sie kennen es alle. Ja? Also schön, schön, Zinzendorf, Lieder. Herr, dein Wort, die edle Gabe, dieses Gold erhalte mir. Denn ich ziehe es aller habe und den größten Reichtum für. Wenn dein Wort nicht mehr soll gelten, worauf soll der Glaube ruhen? Wir es nicht um 1000 Welten, aber um dein Wort zu tun. Ich habe hier ein Loblied auf den Namen Jesus Christus. Mit wie vielen Strophen? 43 Strophen. Vater aller Ewigkeiten, baue uns ein Leiden aus, Schöpfer aller guten Zeiten, kaufe uns die Stunden aus. Schönster, deiner Augen blitzen, schmelzt die Unempfindlichkeit. Seelenschatz, lass dich besitzen. Unsere Armut geht weit. Sei du, Herr, wir Untertanen. Du der Priester, wir der Chor. Du der Herzog, wir die Fahnen. Du Prophet und wir dein Ohr. Hier bleibt mir die Zunge kleben, weil sie noch nicht himmlisch ist. Gott mit uns, du ewiges Leben, welch ein Name, Jesus Christus. Also ein Liederdichter, der auch in Herrnhut dann die Liedandachten eingeführt hat, die oft am Abend stattgefunden haben. Die Gemeinde kam zusammen, man hat ja Talmud nicht von der Gemeinde gesprochen, sondern von Gemeine. Deshalb heißt bis heute noch die Losungen der Herrnhuter Brüder Gemeine. Immer um eine Gemeinschaft. Wenn man da zusammenkam, ein Lied andacht, dann hat man bekannte Lieder gesungen, aber dann stand auch der Graf auf und hat spontan aus dem hohlen Bauch ein neues Lied geschaffen. Und der Christian Gregor hat schnell mitgeschrieben, damit er es nachher noch 40 in gute Form bringen kann. Eine unglaubliche Liebe zum Herrn Jesus. Es wurde oft gesagt, er habe sich bekehrt, dort 17-jährig in der Gemäldegalerie von Düsseldorf, vor einem Bild eines zweitklassigen französischen Malers, unter dem stand, schon an den Rahmen eingeschnitzt, das tat ich für dich, was tust du für mich? Das war nicht ein Wort von Zinzendorf, sondern das war schon auf diesem Gemälde des gekreuzigten Jesus. Und da kam dann Zinzendorf und hat in sein Tagebuch geschrieben, ich bat den Heiland, er möge mich mit Gewalt in die Gemeinschaft seiner Leiden hineinreißen, selbst wenn mein Sinn nicht hinein wolle. Also, ich möchte mit dem leidenden Jesus leiden, ich möchte nicht das gute Tag erleben. Das war sein Entschluss. Dem Heiland Jesus wollte er schon gehören, seitdem seine Großmutter Henriette von Gersdorf ihm Jesus lieb gemacht hatte. Die eigene Mutter hat gesagt, der Louis, so war die Abkürzung, ist wie Zünder. Wenn er etwas von Jesus hört, das geht los wie Brennen. Und da hat er auch ins Tagebuch geschrieben in Düsseldorf, ich will mit heiliger Rigorosität dem Heiland Jesus dienen. Mit heiliger Entschlossenheit. Rigoros. Und hat den Vers gedichtet, erschüttere doch den trägen Sinn, der nichts von Arbeit weiß, und führ ihn aus der Faulheit hin zu deiner Mühe und Schweiß. Ich möchte Gemeinschaft mit Jesus, mit dem leidenden Jesus haben. Erschüttere den trägen Sinn, der nichts von Arbeit weiß. Eine große Liebe zu dem Herrn Jesus, die sich durch all seine Lieder hindurchgezogen hat. Er hat oft dann später seine Missionare und seine Hauptamtlichen im Dienst vor der Ordination gefragt, hast du schon wirklich die Vergebung deines Heilands Jesus Christus gebraucht? Nicht liebst du Jesus, hast du das Tiefste gehabt? Hast du schon wirklich einmal die Vergebung von Jesus gebraucht? Der Berliner Bischof Dibelius, vielleicht haben Sie den Namen schon mal gehört, Nachkriegszeit, der hat immer wieder zitiert, er hat einen Spitzbart gehabt, ein Wort von Zinzendorf zitiert, wir sind des Heilands fröhliche Leute. Dabei hat er ein Gesicht gemacht und will einen fressen. Heilands fröhliche Leute. Aber es ist echt der Zinzendorf. Wir wollen des Heilands fröhliche Leute sein, nicht todernst, auch wenn wir ins Leiden hineinkommt. Wir wollen des Heilands fröhliche Leute sein. Also einer, der Jesus von Herzen geliebt hat. Wir werden noch an manche dieser Stellen kommen. Aber das erste Typische war die Jesusliebe. Aber wir würden Zinzendorf ganz falsch verstehen, auch mit dem wir in Heilands frühe Leute, wenn wir nicht auch sehen würden, Jesus hat dafür gesorgt, dass er immer wieder auch zerbrochen war. In seinem Stolz zerbrochen, seine Kraft zerbrochen, was hat schon das bedeutet, dass er, der Reichsgraf, 11 Jahre lang durch seinen Landesherrn des Landes verwiesen war, als Unwürdiger. Aber er hat schon früh angefangen, Die Großmutter Henriette von Gersdorf hat ihn, wie wir es in dem kurzen Lebenslauf gehört haben, auf das Pädagogium von Halle geschickt. Damit eine hervorragende Schule mit dem Arbeitszweig der Eliteschule für Grafen und Adlige. Es gab einen Zweig für englische Fräulein, die aus England kamen, aber es gab auch diese Grafenschule. Und dorthin wurde Zinzendorf geschickt. Mit anderen Adligen hat er sich dort getroffen. Er hat später von dem Eberhard von Reuß die Schwester geheiratet. Schon eine alte Verbindung, die damals losging. Und zum Abschluss der Schulzeit in Halle, bevor Zinzendorf die Universität Wittenberg bezogen hat, sehen Sie, mir kommen immer wieder bekannte Dinge, die Universität Wittenberg war ja dann unter Melanchthon I gegründet worden, so um 1525 herum, war inzwischen eine berühmte Universität. Wenn Sie mal nach Wittenberg kommen, werden Sie an der Universität, an dem Universitätsgebäude, Schilder sehen, auf denen Namen der berühmten Studenten stehen, die dort studiert haben. Und da steht auch der Name Nikolaus Ludwig von Zinzendorf. Dort hat er Juristerei studiert, nicht Theologie. Aber bevor er dort die Universität bezogen hat, hat er zur Abschlussfeier im Pädagogium in Halle, hat sich beim Lehrer selber gemeldet, er möchte zur Abschlussfeier ein lateinisches Gedicht vortragen auf die Staatsweisheit des Seneca, und er möchte das auf Lateinisch tun. Waren 300 Verse, die er lateinisch auswendig verfasst hat und vortragen wollte. Und ist elend schon bei den ersten Versen stecken geblieben. Eine Riesenblamage, da sagt der junge Graf aufgetreten, jetzt werde ich euch da 300 Verse lateinisch selber von mir produziert. So hat Gott immer wieder dafür gesorgt, dass er gemerkt hat, ohne die Gnade des Herrn Jesus bin ich ein Nichts. Zur Universität hat er gemerkt, die trockene Materie der Juristerei, das kann ich doch nicht werden. Gott muss einen anderen Plan für mich haben. Er hat gelitten unter seinem Jurastudium. Er hat einen Butler gehabt, der ihn morgens um 6 Uhr geweckt hat. Und dann hat er eine Stunde lang Choräle gesungen, bis ihm die Lippen trocken wurden. So schreibt der Freund und Butler, der ihm geholfen hat. Und hat auch immer wieder eigene Lieder, die ihm so vom Herzen kamen, untergemischt. Seine Begabung war trotzdem bekannt, dass er gute Verse schmieden kann. Und die Mitstudenten haben ihn immer wieder gebeten zu etlichen Kommersen und Festfeiern, dass er Gedichte machen soll. Aber er hat immer so viel Geistliches aus Liebe zu seinem Heiland eingemischt, dass die Adligen in Wittenberg gesagt haben, von Zinzendorf kannst du kein Gedicht benutzen, das wird immer fromm. Also, auch wo er gemeint hat, er könnte mit der Gabe, die ihm Gott verliehen hat, glänzen, wieder abgebremst. Steht er ziemlich in Gemeinschaft mit deinen Leiden hinein, auch wenn mein eigener Sinn nicht hinein will. Hol mich hinein, dass ich auch deine Schmach trage. Und dann kam die Zeit, als er Justiz- und Hofrat in Dresden wurde. Vorher hat er seine Kavaliersreise gemacht, wie das früher bei Adligen üblich war, durch Holland, durch Frankreich, hat Gespräche geführt mit dem Kardinal, mit dem katholischen Kardinal Noailles, und hat gemerkt, dass auch ein Jesus-Liebhaber, da ist schon der Wunsch entstanden, dass doch eine Gemeinschaft geben möchte weltweit, ob Katholiken oder evangelisch oder lutherisch oder reformiert, Baptisten, wer Jesus lieb hat. Wir wollen zusammengehören. Aber wurde auch wieder da wieder bei dem Kardinal von Paris durch Jesus zerbrochen, als der Kardinal sagte, ich hoffe, dass Sie bald katholisch werden. War eben schon damals so, sozusagen, wenn du richtig zur Kirche Jesu gehören willst, dann musst du übertreten zum Katholizismus. Wir sind die wahre Kirche. Gut, er war Hofrat in Dresden. Nicht erlegen den Versuchungen, die es an diesem sinnenfrohen Hof gab. Aber unbefriedigt mit seiner Tätigkeit. Und die Großmutter hat gesagt, du musst durchhalten, du hast die Gabe,
dass du ein Staatsminister einmal wirst. Man wusste in Dresden, was etwa der Minister von Brühl leisten konnte für ein ganzes Land. Und so hatte Großmutter sich sicher vorgestellt, dass einmal ihr Ludwig das werden könnte, aber er hat keinen Gefallen dran gefunden. Ein von Gott vielfach zerbrochen. Und da kam das, was wir jetzt sagen müssen. Eines Tages hat ihm sein Verwalter in dem Gut Herrnhut mitgeteilt, da ist eine kleine Flüchtlingsgruppe bei ihm angekommen, sie werden doch wahrscheinlich nichts dagegen haben, dass ich denen die Gelegenheit gegeben habe, dass sie ihre Blockhütten auf ihrem Grund und Boden errichten können. Es war eine kleine Gruppe von mährisch-böhmisch-mährischen Flüchtlingen, daher dieser englisch sprechenden Welt, bis heute der Name Moravians, das sind die Mähren, die waren da gekommen als Flüchtlinge und Zinzendorf war etwas ungehalten, hat gesagt, da hat sich mein Verwalter in meinem Gut da unten bei Groß Hennersdorf und Bertelsdorf, das hat ihm die Großmutter überschrieben gehabt, ein großes Landstück, das damals noch gar nicht Herrn Hut hieß, dass sie mein Verwalter ein bisschen viel rausgenommen. Und ist von Dresden dazu sein Gut bei Bertelsdorf und Groß Hennersdorf in der Lausitz gereist und war begeistert von diesen Flüchtlingen, was da für eine brennende Jesusliebe ist. Waren zwar einfache Schneider, Schuhmacher, Handwerker, aber da ist ein Jesusadel bei ihnen. So wie er auch bei dem katholischen Kardinal von Paris das festgestellt hat, ist eine Jesusliebe. Sein Herz ist wirklich auf Gewalt. Da, die müssen hier Platz behalten. Inzwischen hat der Anführer dieser Gruppe, der Christian David, ein Zimmermann, schon seine Axt in einen der Bäume hineingehauen. Und hat gesagt, hier wollen wir bleiben. Unterhalb des sogenannten Hutberges. Und ich wünsche Ihnen, dass Sie eine Reise machen. Vielleicht machen wir auch miteinander mal eine Reise. Einfach in die Gegend. Sittauer Berge sind lauter solche schönen Berge. Hügelkuppen, die würden Sie gar nicht als Berge bezeichnen. Und da, wo nahe die Gegend Herrn Hut entstand, war der Hutberg, der so eine Form hatte, wie so ein französischer Dreispitz, so. Der Hutberg. Und der Christian David hat gesagt, wir wollen nicht unter dem Hutberg unsere Sitze machen, sondern unter der Hut des Herrn, unter des Herrn Hut. Das hat den Namen gegeben. Die ersten paar hundert Flüchtlinge haben ihre Hütten gebaut, haben sich angesiedelt. Auf dem Gebiet, in dem eigentlich der Hofrat und Justizrat Nikolaus Ludwig von Zinzendorf vorhatte, eine christliche Akademie zu bauen. Das, was im Ursprung auch die evangelische Akademie Bad Boll wollte, die Akademie in unserer Landeskirche, ein Schulungszentrum für Laien und Theologen, damit sie weltweite Horizonte bekommen. Also Sie können bloß die Kongresse von Heifels vergleichen, der sagt, wir müssen doch mal endlich aus der Enge herauskommen, muss doch was passieren, muss was, eine Schulung geschehen mit meinen Kongressen. So was Ähnliches wollte eigentlich Nikolaus Ludwig von Zinzendorf unterhalb des Hutberges ansiedeln, aber es waren diese Flüchtlinge da. Zuerst ideal, wir bauen hier eine Gemeinschaft von Christen und es haben sich schnell andere Christen aus anderen Gebieten Deutschlands dazugesellt, da ist eine christliche Siedlung. Da wollen wir dazugehören. Aber aller Idealismus ist zerbrochen, weil es unter Christen sehr schnell auch Zoff gibt, wenn man eng aufeinander lebt. Wir können uns immer besser lieben, wenn ein paar Kilometer dazwischen sind. Zinzendorf hat gelitten unter den Streitigkeiten der Gemeinde. Er als Standesherr, auch von Herrn Hut, von der neu entstehenden Siedlung, hat allerdings für sich in Anspruch genommen, dass er der Chef ist dieser neuen Siedlung. Ich bin der Standesherr. Aber der Christian David, der Anführer der Flüchtlingsgruppe, hat gesagt, verehrter Graf, ich war zuerst da. Ich bin der Leiter der Gruppe. Unter Christen ist der Gedanke, Chef zu sein, seit den Taten der Apostel, ein verführerischer Gedanke. Ich habe das Sagen. Ich bestimme. Und das hat die großen Spannungen schon am Anfang der Gemeinde gegeben, bis dann bei einem gemeinsamen Abendmahlsgang auf der Allee nach Berlsdorf, sie wollten beim Pfarrer Rothe das Abendmahl empfangen, sie gemerkt haben, so können wir nicht weitermachen. Vom Geist Gottes getrieben, haben sie einander umarmt, sie wollten Brüder sein. Nicht bloß eine Gemeinde, in der es Gemeinschaft gibt, sondern Brüdergemeinde, der auch die Schwestern gehört. Geschwister. Beginn der eigentlichen Brüdergemeinde. Sie werden im Losungsbuch der Herrnhuter Brüdergemeinde manche Daten finden, so etwa im August Aussendung der ersten Missionare. Aber auch die Brüdergemeinde findet zusammen auch ein Datum im September, wo es heißt, die Brüdergemeinde bestimmt Jesus Christus als ihren alleinigen Herrn. Das war etwas später dann, wo sie gemerkt haben, wenn dauernd der Zinzendorf der Chef sein will, das geht nicht. Da gibt es auch noch andere. Da gibt es den David Nitschmann und gibt den Dober, den Brüderältesten. Und da hat Zinzendorf eine richtige barocke Idee gehabt. Wir stellen aufs Podium einen leeren Sessel. Jesus ist unser Herr, der unsichtbare Gegner. Und wir anderen sind bloß Geschwister. Aber schon wie er das gemacht hat, müssen Sie sich vorstellen, wie der Graf gesagt hat, hier bestimme ich, dass jetzt ab sofort Jesus der Chef ist. Und alle anderen, wir sind Geschwister, nicht? Die anderen haben gemerkt, das ist gut gemeint, aber er ist nach wie vor der Chef, gell? Also, das hat immer wieder Spannungen gebracht und Zinzendorf hat sich vom Geist Gottes auch immer wieder zerbrechen und sagen lassen, das ist nicht recht, aber er hat mit seiner eigenen Natur ringen müssen, dass nicht dauernd dieser Grafenstolz und diese Führungsgabe durchgebrochen ist. Also von Jesus zerbrochen, zerbrochen auch darin, am Anfang von Herrn Hut hat Zinzendorf die Überzeugung gehabt, wenn er die Hand auflegt, dann werden Menschen geheilt. Der Jesus hat ja seinen Jüngern den Befehl gegeben, geht hin und macht Kranke gesund, predigt das Evangelium. Und als der Bruder Worthington von Fulneck schwer krank lag, eigentlich versterbend, hat der Graf ihm die Hände aufgelegt und er die Augen aufgeschlagen, sagt, mir fehlt überhaupt nichts, aufgestanden. Ab dem Augenblick hat der Graf den Eindruck gehabt, ich kann auch noch Kranke heilen. Es war dann gut, dass der Kaufmann Kühne, auch einer, der in der Siedlung Herrn Hut zu Hause war, auch schwer krank wurde. Und der Graf kam und hat gesagt, Bruder Kühne, ich bete mit Ihnen. Und der Bruder Kühne hat gesagt, ja, ist mir schon ein bisschen besser, aber ja, so richtig gesund wurde er nicht. Aber die verbliebene Lebenskraft dazu benutzt, die Brüdergemeinde unheimlich zu betrügen, Geld zu klauen. Von Jesus zerbrochen, also mit meiner Heilungsgabe, ist auch nicht so arg, weil ich herhelfe. Gott hält uns auch ganz schön immer wieder drunter, wenn wir meinen, wir sind jetzt die Chefs. Auf vielfache Weise zerbrochen. Machen einen großen Sprung. Als Zinzendorf die ersten Missionare ausgesandt hat, mit Hilfe des dänischen Königs Christian, der Verbindungen da zu den Herrscherhäusern in Europa, da die dänische Missionsgesellschaft, ein Ableger des Konsistoriums von Kopenhagen, ein Gutachten angefertigt, dass die Heiden in fernen Ländern
eher den Tieren zuzuordnen sind, denn den Menschen.
Missionskollegium hat ein wissenschaftliches Gutachten gemacht. Leute, das ist doch Unsinn.
Und hat es nach Herrnhut geschickt. Und Zinzendorf hat gesagt, ich nahm das Gutachten und legte es, wie Hiskia einst den Brief vom Nebukadnezar vor den Herrn und sagt, nimm dich drum an. Und am Tag danach kamen die ersten Nachrichten von den Bekehrungen auf Grönland, dass die inhaftierten Missionare in Saint-Croix wieder freigelassen sind. Ich habe es dem Herrn hingelegt. Also ein Zerbrochener, der mit seinem Herrn Jesus, Jesus geht voran, unser Lebensmann, gedichtet für die Missionare, für die Streiter des Herrn Jesus. Ganz falsch, wenn das bei uns immer wieder gesungen wurde bei Hochzeiten. Soll es uns härter gehen, dass uns feste steht, das tut man nicht am Hochzeitstag singen, ne? Aber vielleicht später mal, aber soll es uns härter gehen, rühret eigener Schmerz irgend uns her, ordne uns den Gang Jesu Lebens an, führst du uns durch raue Wege, gib uns auch die nötige Pflege. Ein Lied für die Missionare. Und er hat eingeführt in Herrnhut das 24-Stunden-Gebet. Immer wieder eine Gruppe von Menschen, die ledigen Frauen, die verheirateten Frauen, die Witwen, die jungen Brüder übernehmen eine Stunde lang das Gebet für die Missionare. Also strotzen von Ideen, aber immer wieder, Jesus, du musst es machen. Jesus, geh voran auf der Lebensbahn. Jesus Liebe und zerbrochen. Und jetzt machen wir eine kurze Pause, 5 Minuten, damit Sie wieder aufatmen können. Und wir kommen dann an die Bedeutung der Gemeinschaft. Ich stehe jetzt nur auf und lasse mal wieder. Das Blut der Glieder durchströmen. Das ist ein Buch. Liebe hast du es geboten, dass man Liebe üben soll. Oh, so mache doch die Toten, Trägen, Geister, Lebensvoll, zünde an die Liebesflamme, dass ein jeder merken kann. Wir als die von einem Stamme stehen auch für einen Mann. Aber auch 463, wenn ich das mal umschlage, im schwarzen Gesangbuch Nummer 463, eines der schönen Lieder, aber selten gesungen, der du noch in der letzten Nacht, ehe du für uns erblasst, den deinen von der Liebe Macht so schön gepredigt hast, erinnere deine kleine Schar, die sich so leicht entzweit, was deine letzte Sorge war, der Glieder einigte. Ein Gebet zu Jesus, gesungenes Gebet. Es muss doch Gemeinschaft geben. Ja, Jesus, dir war doch wichtig, dass deine Leute zusammenhalten. Erschüttere doch uns und führe uns zusammen zur Gemeinschaft. Die böhmisch-mährischen Brüder, die da, oder Geschwister, die zu ihm gekommen waren, die sah er so als idealen Haupt Nenner an. Die sind nicht lutherische, nicht baptistische, nicht reformiert. Aber das wäre eine Basis, auf der man alle christlichen Gruppen doch einen könnte. Das, was der Weltrat der Kirchen, der Ökumenische Rat der Kirchen und alle Einigungsbewegungen der Christenheit, Evangelische Allianz, je als Ziel hat, als Wunsch, das hat eigentlich mit Zinzendorf begonnen. Wir müssen doch wieder zusammenfinden als die verschiedensten Gruppen. Jetzt lasse ich mich wieder einen Sprung machen ins Jahr 1741, als Zinzendorf da auf seiner großen Weltreise war. Ist er auch nach Pennsylvania gekommen, wo sehr viele deutschstämmige Siedler waren, die liegen in Philadelphia, von dem William Penn als große Siedlung angelegt. Er hat nämlich gehört, dass all diese deutschen Siedler zerstritten sind in verschiedenste Gruppen. Es gab deutsche Lutheraner, norwegische Lutheraner, dänische Lutheraner, schwedische Lutheraner. Es gab polnische Reformierte, schweizerische Reformierte, deutsche Reformierte, holländische Reformierte. Jeder hat seine eigene Kirche gebaut. Jeder hat seinen eigenen Gottesdienststil gehabt. Es gab die Schwenkfeldianer, es gab die Siebentagsadventisten, es gab die Baptisten, die, all die Gruppen, die vorher in Europa verfolgt waren, um ihres Glaubens, waren ins freie Amerika geströmt. Jeder hat sein eigenes Kirche gemacht, so wie es heute noch in Amerika ist. Die Fülle der Gemeinden sind kleine Kirchen. Es gibt ein paar große, Lake Avenue Church und Schulerseil, Crystal Palace und Willow Creek. Aber es sind vielleicht 10, 12 so Megagemeinden. Im Normalfall ist in Amerika bis heute die familiäre Kirche, wo man sich kennt, so 100 Ehepaare. Ja, wir halten zusammen. Aber hat jeder sein eigenes Kirchlich gemacht. In den kleinen amerikanischen Städten ist bis heute so um den Marktplatz herum 18, 20 Kirchen. Ich war in Springfield, Ohio ein Jahr lang, da hatten wir 38 evangelische Kirchen als verschiedene Organisationen. Manche waren mal als deutsch-lutherische Kirchen angefangen, schwedisch-lutherische, aber inzwischen sprechen sie alle amerikanisch, aber machen trotzdem ihre eigene Kirche weiter. Und da hat Zinsdorf gesagt, das gibt es doch nicht. Und hat die Leute zusammengerufen zu einer Synode in Germantown. Die erste hat nicht geklappt, er hat insgesamt zu 4 Synoden eingeladen. Die Leute waren skeptisch, was will da ein deutscher Reichsgraf, in was will der sich einmischen. Und da schrieb er den bewegenden Brief. Der Zweck unserer Versammlung und Synode ist, dass eine arme Seele, die gern wissen wollte, wo der Weg hinginge, von uns nicht 12 verschiedene Wege genannt bekäme, sondern den einen, den es nur gibt zum Himmel, nämlich Jesus Christus. Lasst ihr, teilt ihr eure Talare und ihr eure wunderbaren anglikanischen Gewänder und ihr eure reformierte Bitterlosigkeit. Aber wir alle müssen wissen, es geht uns um Jesus Christus. Und wenn einer uns fragt, wo ist der Weg zum Heil, sagen wir nicht, ja, wir Lutheraner haben es oder wir Reformierten. Jesus ist der Weg. Das war sein Ziel. Gemeinschaft um Jesus. Furchtbar gescheitert. Synoden von Pennsylvania sind ergebnislos ausgegangen. Die Gruppen haben sich eher noch mehr zerstritten. Die Skepsis, Misstrauen unter Christen kann riesengroß sein, wenn es um die Besitzstandwahrung geht. Will der vielleicht uns aufheben und will, dass wir da hinübergehen, die andere Kirche. Aber das Anliegen war Gemeinschaft. Herr Jesus, du hast in der letzten Nacht mit einem Jünger gesagt, ich habe euch geboten, dass ihr einander liebt, so wie ich euch geliebt habe. Dann lasst doch das wahren. So hat Zinzendorf auch die Gemeinde organisiert in Herrnhut in verschiedene Chöre. Ich habe vorher schon genannt, die ledigen Jungfrauen, die jungen verheirateten Frauen, die älteren Frauen, die Witwen, bei den jungen Männern genauso bis zu den alten Männern und die Hauptamtlichen und die Sonstdienste hatten und die Sänger. Verschiedene Chöre hat er die genannt. Die verschiedene Dienste hatten und für die einzelnen Chöre gab es auch Verantwortliche, Mitarbeiter. Er hat die Gemeinde durchorganisiert, aber so, dass natürlich immer wieder Rivalitäten aufstanden, sobald man also im zweiten Glied Leute hatte, Untergeordnete, sagt ihr, Herr Schiff, das ist befohlen, müssen wir das machen oder haben wir auch noch eigene Gedanken? Sobald man Mitarbeiter in die Mitarbeit ruft, wird es schwierig. Ich habe mir gesagt, ich erschrecke schon immer, wenn ich zu Bibelwochen eingeladen werde. Und jemand sagt, wir haben dann den CVM-Vorstand gebeten, er möge für Anspiele sorgen und für die Oh, liebe Zeit, es läuft in verschiedene Hände, am Schluss nehmen wir überhaupt nicht mehr durch. Am Schluss habe ich noch 10 Minuten und soll ein Anspiel aufnehmen, von dem ich überhaupt nicht weiß, was da kommt. Also, es ist einfacher, wenn es in einer Hand ist. Aber Zinsdorf hat gesagt, wir müssen das hinkriegen, auch wenn wir delegieren Verantwortung, dass wir eine Gemeinschaft bleiben, auch wenn es spannungsvoll ist. Ein Mittel dazu war, die Gemeinde auf einen Ton zu stimmen, dass er nach Soldatenart morgens in die Häuser die Losung rufen ließ. Bei Soldaten gibt es eine Parole, gab es nicht. Wenn man nicht gewusst ist, dass wenn eine Gestalt aus dem Nebel auftaucht, das Freund oder Feind, hat man gerufen, Parole! Für jeden Tag wurde eine neue Parole ausgegeben. Parole Hühnerstall oder Stahlhelm, neue Parole. Wenn der die Parole nicht wusste, hat man auf ihn geschossen. Und so hat Zinsdorf gesagt, für jeden Tag gibt es für uns eine Parole, ein Leitwort. suchen zu diesem alttestamentlichen Wort. Die Losung ist immer alttestamentlich, ein neutestamentliches Wort, das passt. Früher hat das viel besser gepasst. Heute ist oft so, ich kenne die Bearbeiterin, habe ich auch schon meine Not vorgetragen, dass wenn drinsteht, etwa alttestamentliches Wort, für wahr, er trug unsere Krankheit und tut auf sich unsere Schmerzen, dass als neutestamentliches Wort zusteht, wir sollten der anderen Beschwerden tragen, also nicht, dass Jesus für uns tut, so was wir für die anderen tun. Oder? Auf Nächstenliebe, auf Sozialarbeit gestimmt, aber ursprünglich war der Gedanke, das neutestamentliche Wort zu das alttestamentliche. Aber wir sind ausgegangen von Losungen, wurde als Parole hineingerufen, später kam es ab 1732 in Buchform heraus für das ganze Jahr, um die Gemeinde zusammenzuschweißen. Was hat es bis heute für eine Bedeutung? In 70 Sprachen ist das Losungsbuch übersetzt. Sie können in Amerika sagen, wenn ich meiner Base in Kanada, Westkanada anrufe, habe ich gesagt, hast du heute Morgen auch eine Losung gelesen? Auf Englisch. Also, es verbindet. Also Sie merken, ein Mann mit Ideen, was kann man tun, um die Gemeinschaft zu stärken. Aber zugleich sind wir beim nächsten Punkt, wir wollen ja hauptsächlich über Missionen sprechen, neue Stile der Frömmigkeit. Zinzendorf hat den Gedanken gehabt, die Festsäle der Schlösser in weiß gehaltenen Sälen, in einfachen Formen, rechteckig, quadratisch, sind die idealen Kirchenräume, nicht die gotischen Hallenkirchen oder sowas. Und bis hinein, denken Sie zwar den großen Saal in Korntal, hier sind zwar keine Brüdergemeine, sondern eine evangelisch-brüdige Gemeinde, aber haben den Stil über Königsfeld, an sehr vielen Stellen wurde das als Kirchbau übernommen. Illuminierung mit sehr vielen Kerzen, mit Kronleuchten. Es gibt den Herrnhuter Adventstern, das ist auch so ein Ableger von Herrnhut, aber die Herrnhuter haben eigentlich die Kronleuchter, wie von den Schlössern, eingeführt in ihren Kirchenräumen, mit sehr vielen Kerzen. Gewänder waren wichtig und oft der Schmuck, das an den Balustraden Tuchbahnen angebracht wurden. Aber er hat in der Barockzeit gemerkt, da ist was anderes dran als in der Zeit der Gotik. Die Leute haben ein anderes Empfinden. Ich muss das ins Kirchliche hinein übersetzen. Deshalb auch die Fülle der neuen Lieder, die er gemacht hat. Allerdings gab es dann den Punkt, dass Zinzendorf auch zerbrochen wurde in dieser Sache, als nämlich die sogenannte Sichtungszeit begann. Um 1747 hat vor allem der Sohn von Zinzendorf, Christian Renatus, auf der Ronneburg in der Wetterau nördlich von Frankfurt einen ganz neuen Stil angefangen. Es gab einen Passionsgottesdienst mit Hunderten von Kerzen, weiße Fahnen hingen in dem Saal der Wetterau. Und Christel, so hat man ihn geheißen, der Sohn Christian ist mit 30 Gefährten in wallenden weißen Gekleidern heruntergeschritten die Schlosstreppe. Und plötzlich ist Aufregung sein. Jesus kommt wieder. Er selber ist Jesus. Und da hat der Graf gemerkt, jetzt habe ich es überspannt. Man kann auch all diese äußeren Dinge so wichtig nehmen, dass plötzlich eine Emotion entsteht, die nichts mehr mit der Bibel zu tun hat, mit dem nüchternen Glauben. Und hat gerufen, her zu mir, wer dem Herrn angehört. Und hat zu seinem Sohn Christian gesagt, all die Lieder, die du gedichtet hast, sind Nonsens, Unsinn, Spielerei, Irrtümer. Nicht alles, was neu ist, ist deshalb gut, kann auch Nonsens sein, Spielerei. Auch hier wieder dem Bemühen um neue Formen der Frömmigkeit wurde Zinzendorf immer wieder zerbrochen, damit er auf die richtige Linie geführt wird. Er hat von da an gesagt, wir haben den vergessen, der am Kreuz für uns gestorben ist. Wir wollten eine Siegestheologie haben. Und ursprünglich war es doch bei mir mal so, zieh mich in die Gemeinschaft deiner Leiden hinein, nicht in die Begeisterung. Aber bloß das zur Andeutung, wie viele Ideen aufgebrochen sind,
die dann in die ganze Christenheit hineingegangen sind. Die Zeit nach Zinzendorf war eine Zeit, in der auch sonst wo neue geistliche Lieder entstanden. Man wollte es probieren, ob man nicht in neuen Formen Jesus preisen und ehren kann. Aber das Entscheidende bei Zinzendorf, und so wollten wir heute drüber reden, seine Impulse zur Weltmission. Haben Sie noch Kraft? Die böhmisch-mährischen Brüder, die da als Flüchtlinge ankamen, kamen mit leichtem Gepäck, und der Christian David, der Anführer, der Zimmermann, hat gesagt, ich möchte nicht hier häuslich werden, ich muss weitergehen. Ich möchte die Welt durchziehen. Von ihm stammt der schöne Vers, muss ich die Welt durchgehen, wenn du mit deinen Nähen mir nur stets tröstlich bist. So will ich dich bekennen und stets den Namen nennen, der mir der liebste Name ist. Muss ich die Welt durchgehen? Er stand im Zwang, wir wollen die Welt durchgehen. Er ging wieder zurück in das habsburgische Land, hat unter Studenten missioniert. Und dann hat er gesagt, ich muss nach Estland, Kurland, Lettland, da wo nachher der Graf selber hinging und diese alten, etwas erstarrten lutherischen Gemeinden aufgemischt hat. Er ging nach Holland und dann hinüber nach Pennsylvania. Dieser Christian David, muss ich die Welt durchgehen? Dieser missionarische Impuls kam von den böhmischen Brüdern. Die dann eines Tages, zwei junge Leute kamen zu Zinzendorf und haben gesagt, wo können wir in der weiten Welt für den Herrn wirken? Ja, Zinzendorf hat gesagt, das ist schwierig. Das wusste er noch von der Zeit von Franke. Franke war ja, wo er zur Schule gegangen war, in Halle. Franke wollte was für die Mission tun, aber die einzige Gelegenheit war, durch Verbindung mit dem dänischen König in Trankebar, in einer kleinen dänischen Kolonie in Indien, eine Missionsstation errichten. Man konnte nicht einfach losfahren. Es gab damals noch keine Reisepässe. Wohin soll ich hier gehen? Wo ist das Ziel? Also das Trankebar, das war hier in der Gegend, auch diese Gegend ist jetzt ganz stark durch Tsunami verziert worden, die Gemeinden da entstanden sind. Aber muss ich die Welt durchgehen? Der Christian David ist uns vorausgegangen, wo könnten wir denn hingehen? Und da hat Zinzendorf gesagt, wir nehmen uns in den Abendgottesdiensten, in den Abendandachten, einfach einmal die Länder dieser Erde vor und suchen nach Informationen, wo die Ärmsten der Armen wohnen. Es geht nicht bloß darum, den Namen Jesu auszubreiten, sondern zugleich wollen wir nach den verachtetsten, unterdrücktesten Menschen sehen. Deshalb ging später die herrnhutische Mission zu den Hottentotten in Südafrika.
Die ersten Hottentotten-Missionen wurden totgeschlagen, als viele von den weißen Ansiedlern wieder kamen. Die Koi-Kois, da unten, berühmte Hottentotten-Mission der Herrnhuter, dann im Inneren von Afrika, da in der Gegend von Tansania, wo es ganz schwierig ist, dann in Sahua und Sahagome, da waren Umschlagstation für Sklavenschiffe. Die einheimischen Könige von Afrika, von Kenia, Walter, Burundi, Tansania, haben ihre eigenen Landsleute verkauft an Sklavenhändler von, wo sind wir denn? Von Zanzibar, kurz darauf ist dann eingezeichnet. Die Araber von Zanzibar haben dann die von afrikanischen Königen verkauften Einheimischen aufgekauft, auf Sklavenschiffe gebracht, hinübergebracht über den Ozean. Man hatte eine Methode erfunden, die Ölsardine, dass jeder Sklave 30 cm Fett hatte. Wie ist das so, dass alle miteinander auf einem Weg sich miteinander rumdrehen? Man konnte nicht einfach Fuß machen. Wurden unterwegs von Ratten beinahe aufgefressen. Und wurden deshalb in Saint-Croix und Saint-Tobé, kleine Inseln, aufgepäppelt, damit sie dann auf den Sklavenmärkten der neuen Vereinigten Staaten von Amerika verkauft werden konnten. Damals gab es noch keine Vereinigten Staaten, aber die Bombe ganz hier, da wurden sie hingebracht. Und Zinzendorf hat gesagt, den wollen wir das Evangelium bringen.
Und Nitschmann und Dober haben sich bereit erklärt, man wusste nicht, mit welchen Schiffen, mit welchem Geld sie überhaupt hinüberkommen sollten, ob sie von den Pflanzern in Sao Tome und Sao Kroa überhaupt angenommen werden oder ob sie nicht inhaftiert werden. Zinsendorf hat gesagt, ihr müsst mitrechnen, dass ihr auch inhaftiert werdet wie die Sklaven. Haben sie gesagt, dann gehen wir mit Jesus auch ins Gefängnis. Sie haben 3 Monate gebraucht für die Überfahrt und Zinsendorf hat die Gemeinde angehalten zu diesem 24-Stunden-Gebet und hat ihnen das Lied mitgegeben, Jesu, geh voran auf der Lebensbahn. Sie haben es furchtbar hart getroffen. Damals gab es noch keine Impfungen gegen alle möglichen Tropenkrankheiten, man wusste nicht, welche Arzneien. Und sie wurden wirklich von den Gouverneuren verfolgt. Einer der ersten Missionare hat gemerkt, unter diesen verachteten Sklaven sind am schlimmsten verachtet die Mulatten, die Mischlinge zwischen Weiß und Schwarz. Denn das gab es schon in Afrika, dass da weiße Siedler eine schwarze Frau geschwängert haben und erlebt, es war eine Mulattin oder ein Mulatte. Und die wurden selbst unter den Sklaven wieder, diese Mulattenkinder und Mulattenmädchen, verachtet. Keine richtigen Schwarzen, keine richtigen Weißen. Dass einer dieser Missionare eine Mulattin geheiratet, um zu zeigen, sie hat auch in den Augen Jesu und auch in meinen Augen eine Würde. Und da ließen die Pflanzer, die Siedler dort, beide, den Missionar und die junge Mulattenfrau, ins Gefängnis werfen, in eine Art Schweinekoben. Als Zinsendorf das hörte, bei seiner Überfahrt nach St. Croix, als er dort mit Ehren empfangen wurde, der europäische Reichsgraf, hat er als erstes mit einer souveränen Handbewegung gesagt, ich möchte ins Gefängnis, ich möchte zu dem Gefängnis, wo der Missionar ist und die Mulatten. Aufgemacht, die kamen halb verhungert heraus und hat Zinsendorf den Arm genommen, der Mulattin, und hat ihr die Hand geküsst, wie es an europäischen Höfen unter hochgeehrten Damen üblich war. Noch später, man hat keine Rede mehr, dass sie ins Gefängnis zurück muss. Er hat ihr die Ehre gegeben, also nicht, bis sie nicht so stehen, das war Reichsgraf. Aber durch weiß für Schwierigkeiten, die durch mussten, die Gemeinde hat damals, die erste Sklavengemeinde, hat, als Zinsendorf dort war und hat gesagt, Jesus ist für uns verloren und verdammte Menschen gestorben, sofort weitergemacht, die haben den lutherischen Katechismus in ihrer Sprache zu sprechen, der mich verloren und verdammte Menschen erlöst hat, erworben und gewonnen von allen Sünden, vom Tod und von Gewalt des Teufels. Zinsendorf wollte Theologie nach, ein lutherischer Theologe sein, aber die Liebe zum Herrn Jesus, zum Erlöser, lieber geschlagen, auch in die Mission. 1735 hat David Nitschmann, der Syndikus der Gemeinde, die Gelegenheit gehabt, nach St. Petersburg, in die russische Hauptstadt zu gehen. Zinsendorf hat ihm den Auftrag gegeben, ich lese ihn gerade vor, erkundige dich nach allen Straßen der Welt. Russland war immerhin ein Weltmacht. Und den Umständen, in denen Menschen leben. Wie, wo, wie weit, wodurch und wie es dort aussieht. Und ob es etwa gehindert würde, dass wir vom Heiland reden. Item ebenso, ob es inkognito etwas zu predigen gäbe, müssen wir uns verstellen oder können wir offen sagen, wir sind Missionare, wollen den Heiland verkündigen. Oder müssen wir als Handwerker hingehen, müssen das unter der Hand machen. Ist etwas Gutes für Jesus zu machen? Was ist in den persischen Konketten, in den Eroberungsgebieten für eine Religion? Was macht Sibirien, das Sibirien gemeint? Was ist mit der Walachei? Wie steht's in Tobolsk? Ob wieder jemand dorthin verlangt führe? Begehre nichts, aber alles, was du unter allgemeinen Diskursen erfahren kannst, teile uns mit. Und wirklich ist Nitschmann zurückgekommen mit Nachrichten über China, Sibirien, Tartarei, Kamtschatka, Kalmücken. Von Karl Mücken habe ich zum ersten Mal gehört, 1943, als der Kampf um Stalingrad begonnen hat, dass die deutschen Panzer in die Karl-Mücken-Steppe hineingefahren. Unterhalb von Stalingrad, heute Wolgograd, ist die herrnhutische Siedlung Sarepta. Die Blue Jeans für ganz Russland hergestellt hat. Das ist die Sarpata-Kleidung, so ähnlich wie die Blue Jeans, so blaue Kleidung.
Also unglaublich, wie weit der Einflussbereich von Zinzendorf ging. Er hat festgestellt, die Samojeden, die ganz im Norden von Sibirien leben, sind die ärmsten der Armen, ein armes Volk, die Grönländer. Und dann vor allem in Labrador drüben.
Grönland hatte schon ein norwegischer Missionar, Hans Egede, die Mission angefangen, der viel Holzporträts machen. Und immer wieder auf die Idee, das kommt auch schon mal drauf, war auch dänisch. Aber dann hatten die gemerkt, da kam einmal der Rieber, ein Matrose, der in Labrador gewesen war, und hat gesagt, Kopf, der Gegend von Neukundland, dort müssen das Evangelium verkünden. Ich durfte ja lange im Remstal, in Kondorf, die ersten Missionare, die aus dem Remstal sich in die Mission entsenden ließen, gingen mit den Herrnhutern, ausgebildeten Neuwied. Da war einer dabei, der Friedrich Knaus, der war 42 Jahre lang mit seiner Frau ohne Heimaturlaub in Okak in Labrador. Einmal im Jahr kam das Postschiff Harmony, brachte Postkleidung. Nach 42 Jahren musste er von Okak in Labrador, man fliegt heute, wenn man nach New York fliegt, direkt über Okak, manchmal taucht es da in diesem Fernsehschirm auf, hat er unter Tränen geschrieben, wir müssen unser geliebtes Okak verlassen. Schneeblind, nach 42 Jahren ohne Heimaturlaub, in der Eiswüste von Labrador, unser geliebtes Okak. Sind Sie, da war Geistermissionar. In Grönland, die ersten Missionare, die dort ausgesandt waren, haben festgestellt, es ist ganz furchtbar schwierig, denn die Inuits, die Eskimos, sind ja Nomaden, wir können gar nicht ihnen immer nachziehen. 6 Jahre lang haben sie vergeblich unter diesen Nomaden Inuits, Eskimos gelebt. Bis dann der Erste getauft wurde. Der Peter Böhler, einer der Missionare, hat in echt herrnhutischer Form, Liedstrophenform, gedichtet, die Welt mag immer lachen bei unseren Sachen und fragen, was wir Schwachen hier draußen tun. Wir wollen unseren Nachen nicht lassen ruhen, wir wollen wieder Petrus fahre hinaus, gell? Uns Nachen nicht lassen ruhen und vor der List des Drachen das Haus bewachen und Heiden selig machen, sie wollen nun. Nach 6 Jahren der Erste, und zwar der Häuptling Kajanak. Sie können sich nicht vorstellen, was der Mission für Opfer gebracht wurde. Wir haben es alle viel luxuriös. Und nach 6 Jahren jetzt sie wollen. Der Durchbruch unserer Heilandschaft. Es war so wundersam, dieser Häuptling Kajanak, ein Anführer eines Nomadengruppe, war dann bei diesem Missionar Schmid stehen geblieben an seiner einfachen Hütte und hat gesagt, was machst du? Der hat gerade die Evangelien übersetzt in die Sprache der Inuits. Und da hat Schmid gesagt, das verstehst du nicht. Doch sag mir, was machst du? Was ist das? Da hat er gesagt, das ist das Leiden unseres Herrn Jesus, der gestorben ist für unsere Erlösung. Da hat der Kajana gesagt, sag das nochmal. Das brauche ich auch, erlöst werden. Und da hat er ihm die Geschichte von Jesus erzählt, der für uns Sünder gestorben ist. Diese Geschichte war so eindrucksvoll für Europa, dass Theodor Fontane, der große Schriftsteller,
in seinem Roman Vor dem Sturm. Diese ganze Geschichte der Bekehrung des Häuptlings Kajanak Wort um Wort aufgenommen hat. Es hat das deutsche Bildungspublikum zutiefst bewegt. Das gibt's. Solche Eingeborenen, die nach Erlösung fragen und solche Missionare, die 6 Jahre lang vergeblich ausharren. Also sozusagen die Nachwirkungen dieser Bekehrung waren für das ganze Bildungsbürgertum in Europa geradezu dramatisch. Man hat auch etwas plötzlich erlebt von Samojeden, man hat etwas erfahren von Kalmücken. Und diese Siedlung in Sarepta, südöstlich von Wolgograd, war, also das ist dann, hier ist Wolgograd, Sarepta ist ein bisschen südlicher, von Zinzendorf schon gedacht, als Brücke in die mohammedanische Welt hinein. Und es wird den Indern schon seit den Tagen, so behauptet man, des Apostels Thomas, das Evangelium gesagt, vielleicht könnte man eine Brücke schlagen zu den Thomas-Gemeinden in Indien. Also, dem ist ein Generalfeldmarschall verloren gegangen, der Zinzendorf. Eine der Visionen, so wird die Heimatstelle auch, nicht? Wieso? Zwar ist das Gemeindemodell, das eigentlich wollte, die ideale Gemeinde, mit klarer Leitung, hier ist der Brüder zwischengefunden, das ist hier und auch so viel Impulse auch zur Weltmission sind durch Zinsdorf entstanden, als die Lieferanten nach Afrika hinein, die meisten Herren und moralische Missionare sind heute in Afrika, in Zentralafrika, aber die ganze Geschichte des Baltikums, des Christentums in baltischen Ländern, Lettland, Italien, wäre undenkbar gewesen ohne die herrnhutischen Gründer. Zinzendorf hat gesagt, dort wo Pfarrer sind, keine Schwäche, Pfarrer sind an ihnen als Gehilfen der Pfarrer, als Gemeindediakone. Ihr müsst nicht auf die Kanzler. Und da hat plötzlich angefangen, dass die Gutshöfe und auch die Dienstwohnungen der einfachen Leute besucht wurden von den herrnhutischen Kulten und diese Erweckungen im Baltikum entstanden. Unvorstellbare Folgen von dem, was Zinzendorf ja von Seiten Herrn Jesus, den er geliebt hat, in die Hand bekommen hat und gewirkt hat. Aber jetzt nehmen wir den Zettel noch vor, der auf Ihren Plätzen liegt. Ich habe von den Anweisungen, von seinen Instruktionen, die er seinen Sendboten als den Missionaren 1738 mitgegeben hat, ein paar in verständliches Deutsch umgeschrieben und ihnen aufgeschrieben. Es ist besser, in alle Welt Leute zu schicken, als dass man keine schickt. Weil viele gesagt haben, hat es denn einen Wert nach Sarquader zu den Samoiden, oder wenn die 6 Jahre in Grönland vergeblich sind, hat es denn einen Sinn? Hat Zinzendorf gesagt, besser man schickt eine, als man schickt keine. Nicht? Also der Herr Jesus kann aus einem Senfkorn etwas machen. Sie haben das Gleichnis von Jesus ganz genommen. Doch sind sie zu warnen vor den folgenden Versuchungen. Auch nur den kleinsten Streit mit den dortigen Pfarrern anfangen. Es war die Begabung von dem norwegischen Missionar Hans Egede, von dem lutherischen Missionar gewesen, dass er Krach angefangen hat mit jedem, der ihm begegnet ist. Also aufpassen, keinen Streit mit denen, die schon dort wirken. Überall, wohin ihr kommt, werdet Leute sein, die sagen, wir sind doch schon da. Zweitens, sich erst dann, wenn man im fremden Land ist, besinnen, was man eigentlich tun will und ob man überhaupt zum Missionar berufen ist. Verehrte liebe Schwestern in Bibelkursen, ich habe es aufgeschrieben, auch im Blick auf Sie. Die Gefahr von uns, die wir hauptamtlich sind, dass wenn die erste Ernüchterung kommt, ja, dass sind überhaupt keine Kreise da, ich sollte das anfangen. Zu was bin ich überhaupt in den hauptamtlichen Dienst gegangen? Sie erst dort, wo man Einsatz hat, besinnen, ob man überhaupt zur Mission geeignet ist. Drittens, sich mit den Mitmissionaren verzanken und darüber die Arbeit liegen lassen. Zinzendorf hat noch dazu geschrieben, auch um den anderen damit zu ärgern. Also ich schaffe überhaupt nichts mehr, gell? Wenn er schon nicht will, dann lassen wir es bleiben. Nicht die Arbeit liegen lassen, gibt's nicht. Schwermütig werden über eigene früher getane Sünden und sich drüber einbilden, deswegen liege ein Bann auf der Arbeit. Das geht sicher nicht voran. weil ich manchmal zu meiner Mutter nicht lieb war. Ja. Jetzt liegt ein Bann auf mir.
Mensch, das Kind, der Herr Jesus hat dich berufen, jetzt mach nicht deine alte Geschichte rum.
Ich versuche ein bisschen zu interpretieren. Fünftens, wenn es keine sofortigen Erfolge gibt, der Leitung vorwerfen, sie hätte mit der Ausbildung und Aussendung kopflos und ziellos gearbeitet, überhaupt würde sie Falsches angreifen und auch die falschen Mitarbeiter aussenden.
Also bei uns Pfarrer der Württembergischen Landeskirche, das ist ganz typisch, wenn es in der Gemeinde nicht läuft, ist der Oberkirchenrat dran schuld. Gell? Also, der Landesbischof macht alles falsch.
Immer die Leitung, der in die Schuhe schiebt. Nicht, das ist in Gefahr, lasst bleiben. Sechstens, sich versetzen lassen an einen neuen Arbeitsplatz und dabei den heimlichen Gedanken haben, die Leitung wolle einen damit bestrafen. Aha, man hat mich aus meiner schönen Jugendarbeit rausgeholt, jetzt an diesen Platz. Die wollten mir was ins Wachs drücken. Und sie bei den Zorn sich hineinfressen, bis man das Missverständnis gar nicht mehr klären kann. Wenn ihr ein Anliegen habt, eine Frage, dann besprecht es doch mit der Leitung. Und nicht in euch hineinfressen. Siebtens, sich am Arbeitsplatz ansässig machen wollen und dabei vergessen, dass man berufen ist, als Pilger Gottes unter den Nationen auf der Wanderschaft zu sein. Kann sein, dass wir von der Leitung sagen, du musst jetzt ganz schnell nach Saint-Croix, da brauchen sie Unterstützung. Hol den von Grünland weg, wenn wir die Namen sehen, dort Nitschmann, Dober, die tauchen überall wieder auf. Wir brauchen euch als schnelle Einsatzgruppe. Macht euch nicht zu ansässig. Dr. John Stott, der große englische evangelikale Leiter, hat immer gesagt, man kann eigentlich nur Leute in der Mission brauchen, die mit leichtem Gepäck reisen. In Württemberg könnte Jesus so viele fähige Frauen und Männer gebrauchen, wenn es nicht heißt, jetzt sind wir gerade unser Häusle gebaut, das müssen wir zuerst noch abzahlen. Sich nicht so fest ansässig machen an einer Stelle, dass einen der Herr nicht mehr rufen kann. Achtens, auch nur den Splitter eines Gedankens aufkommen lassen, man sei fähig, etwas zu erreichen und etwas zu gelten, mindestens wenn man an einem anderen Arbeitsplatz wäre. Neuntens noch, gegen die Heiden eingenommen zu werden, sich darüber zu ereifern, dass sie nicht fromm seien und dass unter ihnen so schlimm zugeht. Gab zwei Gefahren im deutschen Bildungspublikum. Die eine vom dänischen Missionskollegium, das sind ja Tiere, denen kann man nicht das Evangelium verkündigen, unsinnig. Und die anderen haben gesagt, der edle Wilde, sobald der Roman von Robinson, wie heißt der, von Robinson Crusoe kam, der edle Wilde, der Freitag. Und der Zinzendorf hat gesagt, die Grönländer stehlen wie die Raben und die Afrikaner saufen wie die Tiere. Macht eigentlich keine Einbildung, als ob das edle Menschen wären. Und lasst euch nicht rausbringen. Ihr kommt in schwierigste Verhältnisse hinein, nicht in Ideale. 13. Darüber zu klagen, dass es keine apostolischen Wunder mehr geschehen und dass es keine großen Fortschritte in der Arbeit gibt. Dahinter stehe doch die unnüchterne Vorstellung, innerhalb eines halben Jahres müssten sich Bekehrungen ereignen, damit man sich als rechter Glaubenszeuge ausweisen kann. Man kann auch 6 Jahre vergeblich scheinend arbeiten. Ja. Anweisungen für seine Sendboten. 19. Es ist kein schlechtes Zeichen, wenn es nicht vorangehen will. Nur Geduld. 20. Den Heiden ist nicht nötig, von Gott zu sagen. Sie wissen schon, dass es einen Gott gibt. Aber man muss ihnen sagen, dass es einen Heiland gibt, der uns erlöst. Da haben sie die ganze Missionstheologie, die bis heute wichtig ist. Ein höheres Wesen, irgendwie eine Gottheit, das gibt es überall. Wirkliche Atheisten gibt es kaum. Sogar der Hitler hat vom Allmächtigen und von der Vorsehung gesprochen. Sie sagen, wir brauchen Erlösung. Und auch die bösen Heiden mit ihrem Saufen und Stehen, ihr braucht Erlösung von eurer Angst. Wie der Kajanak. Sagt das nochmal. Erlösung. Also eine ungeheure Wirkung ist ausgegangen von diesem Werkzeug Gottes. Deshalb der schöne Vers, mit dem ich schließen möchte. Wir sind in ihm zufrieden, in Jesus, was uns hienieden von ihm als Last beschieden. Das hat Gewicht, wenn wir zerbrochen werden, was uns als Last beschieden. Doch mag der Leib ermüden, wir ziehen im Frieden von Jesus ungeschieden und sterben nicht. Ein ganz neuer Impuls zu einer weltweiten Bewegung ist entstanden, zu einer neuen Form der Frömmigkeit, zu einer intensiven Jesusliebe und eine große Dankbarkeit, dass Gott uns solch einen Zeugen gegeben hat. Jetzt vielen Dank, dass ich ein bisschen erzählen durfte von diesem Zeugen Gottes. Wir wollen beten. Herr, wir danken dir, dass du schwache Menschen wie auch diesen Grafen mit seinen Eigenheiten, mit seinen Ecken und Kanten so benutzt hast, dass Impulse ausgingen in die ganze Christenheit. Ordne auch unseren Gang, Jesus, lebenslang. Amen. So noch einen guten und schönen Tag.